Internes Rechnungswesen. Grundgedanken der Zinstheorie. Aus dem BWL-Boten vom 7. März 2009 von Harry Zingel. Sprecher Harry Zingel. Die Grundkonzepte der Zinsrechnung sind immer wieder von großer Prüfungsrelevanz. Das gilt insbesondere für die kalkulatorische Verzinsung, die nicht nur in den statischen Methoden der Investitionsrechnung eine Rolle spielt. Sie ist zugleich auch mit dem Kalkulationszins der dynamischen Investitionsrechnung gleichzusetzen. Leider werden hierbei eine Menge Fehler gemacht, denn die hier üblichen Konzepte sind bisweilen etwas abstrakt. Sie werden daher oft mit umgangssprachlichen Begriffen verwechselt, was Anlass für eine Vielzahl undurchdachter Praktikerlösungen ist. Dieser Artikel führt in die wichtigsten Grundkonzepte ein. Grundlegend spricht man von der Mindestrentabilität oder dem Kalkulationszinsfuß. In Klausuren ist der Wert meist vorgegeben, aber in der Wirklichkeit muss er erstmal bestimmt werden. Hierzu sind zwei Komponenten zu berücksichtigen. Der Kapitalmarktguthabenzins, also der Opportunitätskostensatz der Kapitalanlage, und ein allgemeines Risiko der Unternehmenstätigkeit, also ein Risiko, das alle Unternehmen gleichermaßen betrifft, in der Regel die Insolvenzquote. Die Summe aus beidem ist die Mindestrentabilität R-minimal, das heißt der Kalkulationszins der Kosten- und Leistungsrechnung und der Investitionsrechnung. Der Kapitalmarktguthabenzins ist ein Vermögenszins, weil Zinskosten keinesfalls mit Zinsaufwendungen verwechselt werden dürfen. Er ist also kein Schuldzins. Fremdkapitalzinsen spielen weder in der Investitionsrechnung noch in der Kostenrechnung eine Rolle. Nur Zinszahlungen sind Teil dynamischer Zahlungsreihen. Der Kapitalmarktguthabenzins bildet die durch die betriebliche Verwendung von Kapital, also durch die Investition, verlorene Kapitalguthabenverzinsung am Kapitalmarkt ab. Das nennt man einen Opportunitätskostensatz. Er soll zudem den risikoärmsten Kapitalmarktzins darstellen. Ich postuliere, dass dies in aller Regel die Hauptrefinanzierungsverzinsung der Europäischen Zentralbank ist. Obwohl die derzeitige Finanzkrise da spannende Detaildebatten zulässt, auf die aber in diesem Zusammenhang nicht eingegangen werden kann. Das allgemeine Risiko entspricht dem generellen Risiko, dem die Investition ausgesetzt ist. Es ist nicht das spezielle Risiko der jeweiligen Anlage, wie zum Beispiel Brand, Maschinenbruch, Unfall oder dergleichen, denn spezielle Risiken sind entweder versichert oder werden als kalkulatorische Wagnisse abgebildet. Das allgemeine Risiko ist das Risiko, dem alle Bilanzierenden gleichermaßen ausgesetzt sind, und das ist in der Regel das Insolvenzwagnis. Dieses Risiko bedroht die Investition und damit den Faktor Kapital, denn bei Insolvenz vollstrecken die Gläubiger in das Vermögen und nicht etwa in das Kapital, ein häufiger Irrtum. Allgemein gesagt ist das allgemeine Risiko hoch in Krisenbranchen und in Kleinbetrieben, weil hier die Insolvenzquote hoch ist, und klein in Boombranchen oder in Großbetrieben, weil hier das statistische Pleiterisiko kleiner ist. Das erklärt sich insbesondere auch daraus, dass die Politik bei drohender Insolvenz großer Unternehmen viele mögliche Rettungsversuche unternimmt, Kleinbetriebe aber gnadenlos sterben lässt. Ferner ist das allgemeine Risiko null in Unternehmen, die eine staatliche Existenzgarantie genießen, wie zum Beispiel die grüne Casinowirtschaft, die Banken oder andere Branchen und Unternehmen, die von den diversen Konjunkturpaketen der letzten Zeit profitieren. Diese sollten gar kein allgemeines Risiko verrechnen. In der allgemeinen Kosten- und Leistungsrechnung und in der statischen Investitionsrechnung erscheint die Mindestrentabilität als Zinskostensatz. Die generelle Rechenmethode hierfür ist Neuwert plus Restwert geteilt durch 2 und das mal die Mindestrentabilität. Das Ergebnis sind die kalkulatorischen Zinskosten. Auf diese Weise wird die mittlere Kapitalbindung der jeweils betrachteten Anlage mit den Opportunitätskosten belastet, die der Investor durch die betriebliche Verwendung und damit durch die Nichtinvestition am Kapitalmarkt hat, sowie zudem mit dem allgemeinen Risiko des jeweiligen investierenden Unternehmens bewertet. Es kann nicht genug betont werden, dass dies von der Finanzierung und etwaigen Schuldzinsen ebenso unabhängig ist wie von speziellen Risiken der jeweiligen Investition. Schuldzinsen sind neutrale Aufwendungen, gehören also gar nicht in die Kostenrechnung. Und besondere Risiken der Investition sind separate kalkulatorische Wagnisse und werden damit selbstständig verrechnet. Die dynamischen Methoden hingegen sind rein zahlungsorientiert. Sie enthalten daher keine kalkulatorischen Kosten. Die Mindestverzinsung erscheint daher hier als Vergleichs- oder Kalkulationszins. Ist der Kapitalwert einer Zahlungsreihe, also der Rente, aus einer Investition, die sich unter den Bedingungen eines Kalkulationszinses ergibt, positiv, so ist die Investition insgesamt vorteilhaft. Das hat weitreichende Folgen, wie ein Beispiel zeigt. Ein Kleinunternehmen habe wegen der höheren Insolvenzquote eine größere Mindestrentabilität von, sagen wir mal, 15% pro Jahr. Ein größeres Unternehmen rechnet hingegen wegen des geringeren allgemeinen Risikos nur mit einer Mindestrentabilität von 10% per annum. Beide beurteilen eine Investition in Höhe von 50.000 Euro, die in 4 Jahren Nutzungszeit 15.000, 22.000, 18.000 und 10.000 Euro Zahlungsrückfluss vermittelt. Danach bestehe kein Restwert. Bei einer Mindestrentabilität von 10% kommt das größere Unternehmen auf einen Kapitalwert von 2.171,98 € plus, während das kleinere Unternehmen mit dem höheren Vergleichszins nur einen Kapitalwert von minus 2.768,54 € ermittelt. Das aber besagt, dass die Investition nur für das größere Unternehmen vorteilhaft ist, weil sie nur bei einem Vergleichszins von 10% einen positiven Kapitalwert vermittelt. Nur hier erbringt die abgezinste Zahlungsreihe der Investition mehr als die Mindestverzinsung. Das Kapital ist damit vorteilhaft angelegt. Bei 15% ist der Kapitalwert negativ, die Investition ist damit unvorteilhaft und das kleinere Unternehmen sollte unterlassen, was dem größeren Unternehmen zu raten wäre. Die Rechnung widerlegt übrigens auch die Behauptung, dass die Finanzierung für die Investition eine Rolle spiele. Die anfangs investierte, also aktivierte Kapitalsumme erzielt eine Produzentenrente. Diese vermittelt den Kapitalwert und nicht die dahinterstehende Finanzierung. Nur bei großer wirtschaftlicher Nähe können Zinszahlungen in die dynamische Rechnung einbezogen werden. Das aber trübt den Blick auf die eigentliche Investition und sollte nicht die alleinige Rechenmethode sein.